Willkommen zu Datendoku Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Hier geht's um digitale Archivierung, Wissensmanagement und KI im Pharma-Bereich. Klar erklärt und praxisnah gedacht.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcastes mit mir, Julian Weber, und meinem lieben Kollegen
Philipp Kubasek. Hallo Julian.
Hi Philipp, grüß dich. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Dr. Stefan Krügel, Geschäftsführer der Krügel und Partner GmbH. Lieber Stefan, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo Julian, vielen Dank. Ja, ich bin Chemiker von der Ausbildung her, ergänzt mit einem MBA und einem Lean Six Sigma Black Belt und mache eigentlich seit 20 Jahren Transformation von analytischen Labors. Das heißt Erhöhung von Produktivität und Wertschöpfung durch Reduktion von Komplexität. Was mich ein bisschen unterscheidet, ist so ein teambasierter und datenbasierter Ansatz, dass man eben die komplette Wertschöpfungskette und auch alle Stakeholder abholen kann.
Okay, super. Vielen Dank, lieber Stefan, dafür. Wir zwei haben uns ja bereits auf der Biotech X in Basel eigentlich kennengelernt. Und da hatten wir schon ein spannendes Interview mal, so ein Face-to-Face. Fand ich super. Und deine Spezialität ist es ja quasi aufzuräumen, so kann man das sagen, oder Prozesse zu vereinfachen. Das hast du ja schon eben so ein bisschen angekündigt. Welche Rolle spielt denn das Thema Archivierung bei der Effizienzsteigerung? Was könntest du dazu mal sagen? Das wäre interessant.
Also aufräumen würde ich vielleicht als übertrieben ansehen. Ich helfe einfach, den Blick zu schärfen, da wo sich der Unrat ansammelt, weil wegräumen müssen die Unternehmen und die Labors das immer selber noch. Okay. Aber das Thema Archivierung fällt natürlich immer wieder auf, und zwar dann, wenn es zu einer Absorption von Mitarbeiterzeit führt. Und das könnte ich zum Beispiel an einem Beispiel mal zeigen, wenn ich dann eben sehe, okay, wir haben eine große Menge an Arbeitszeit, die für eine bestimmte Tätigkeit verwendet wird. Gut, wir zerlegen den ganzen, die gesamte Wertschöpfungskette im Labor in 8 Schritte und schauen dann, welche Zeiten wir in welcher Phase verbringen. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass der Kunde natürlich für alles, was im Labor passiert, nur eine sehr begrenzte Zahlungsbereitschaft besitzt. Das heißt, alles, was den Kunden nicht interessiert, wofür der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen, muss man dann so optimieren, dass es eigentlich fast zu null Herstellkosten passiert. Klassischerweise fangen wir an bei der Auftragsannahme, gehen dann über die Vorbereitung von den Mustern, die Bearbeitung im Labor und dann auch zu dem Punkt, wenn die Analysenergebnisse vorliegen, die Ergebnisse in einen Analysenbericht einfließen müssen, dieser dann dokumentiert und archiviert wird. Wir haben an einem Beispiel, das ich jetzt gerne noch gezeigt hätte, festgestellt, dass etwa 24% der Arbeitszeit für solche Themen verbraucht werden. Und wenn ich mir überlege, ich habe ein Labor mit 160 Leuten und 24% der Arbeitszeit werden für solche Themen verbraucht, dann darf man sich schon die Frage stellen, welche Zahlungsbereitschaft hat der Kunde dafür? Am Ende ist der Kunde interessiert, ich möchte gerne ein Analysenergebnis haben. Ich möchte sicherstellen, dass ich dem Ergebnis vertrauen kann. Wie das Labor das aber macht, ist dem Kunden, ich sag's mal, herzlich egal. Weil am Ende kaufen wir alle eine Leistung ein und versuchen, das möglichst günstig zu machen.
Ganz interessant. Darf ich mal kurz einhaken?
Gerne.
Du hast jetzt diese Grafik da erwähnt. Die werden, denke ich, mir mal in die Shownotes hängen, damit man sie sich anschauen kann im Nachgang. Und du sagtest jetzt über diesen Prozess, den ihr in 8 Schritte unterteilt, typischerweise kann man 24% erfahrungsgemäß an Arbeitszeit einsparen. Kann man denn da bestimmte Häufungen erkennen? Also, dass besondere Schritte besonders, sagen wir mal, verschwendungsträchtig sind?
Ja, kann man machen. Und zwar, je nachdem, wie man die sogenannte Aktivitätsanalyse aufbaut, kann man auf bestimmte Themen fokussieren. Das können zum Beispiel sein, in einem Projekt haben wir sehr stark darauf fokussiert, welche Probleme es in der Musterregistrierung gibt. Und in dem Projekt, aus dem ich jetzt die Zahlen zitiert habe, da haben wir eigentlich mit einer sehr kleinen Granularität den Gesamtprozess angeschaut. Das heißt, diese Zahl, die ich eben nannte, trifft auf dieses spezielle Labor zu, ist natürlich innerhalb von einer gewissen Bandbreite. Es gibt auch hier Best Cases, das heißt am oberen Ende des Benchmarks, aber es gibt eben viele Labors, die deutlich schlechter sind.
Du hattest eben gesagt, Thema, der Kunde bezahlt denn quasi diese verlorene Zeit nicht oder ist dafür nicht bereit zu zahlen. Klar, wozu auch, ja. Ist ja nicht wertschöpfend an der Stelle, aber wir sprechen ja nicht nur von Laboren, ich sag jetzt mal, wie ein Testlabor, was Pharma-Tests anbietet, sondern es kann ja durchaus auch interessant sein für ein Unternehmen, was die Wertschöpfung intern hat. Also ich sage jetzt mal ein Unternehmen, was selbst herstellt und freigibt, eine Qualitätskontrolle hat. Auch da kann es ja durchaus spannend sein, Prozesse zu optimieren, denn die Zeit ist ja nicht nur, also es geht nicht nur ums Rechnungsstellen, sondern es geht ja auch um interne Kosten sicherlich, die ich darauf wieder zurückrechnen kann, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. An dieser Stelle war ich vielleicht nicht konkret genug gespielt. Eigentlich keine Rolle, ob es sich um interne Kunden handelt oder externe Kunden. Deswegen ist es wichtig, bei den Projekten, die wir machen, auf Wertschöpfung zu schauen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, Tätigkeiten zu identifizieren, die aus Sicht des Kunden einen Wert generieren. Diejenigen, die keinen Wert generieren, aber zum Beispiel erforderlich sind, wie nämlich eine Archivierung von Analysendaten, entsprechenden Vorgaben von der FDA oder von der EMEA, dass eben solche Themen so schlank und so effizient wie möglich gemacht werden. Und am Ende für die Dinge, die tatsächlich überhaupt keinen Wert generieren, die zu automatisieren und zu digitalisieren.
Du hast gerade die Archivierung erwähnt. Kann man denn erfahrungsgemäß so einen Wert nennen, den jetzt Archivierung frisst in dem Effizienz, also wo Zeit vergeudet wird und man was optimieren kann?
Es ist schwierig, weil jedes Labor immer eine besondere Konstellation hat, wie es zum Beispiel in der Produktionsumgebung eingebettet ist, welche Systeme bereits vorhanden sind, ob es ein teilautomatisiertes Archiv ist, ob es noch Papier gibt. Ich denke, das müsste man genauer anschauen. Ich würde jetzt etwas provokativ sagen, das beste Archiv ist das, was lediglich minimalen Personalaufwand bedeutet, eigentlich nur die Running Costs hat für die Software, hängt aber davon ab, wie man ein Konzept erstellt und wie es umgesetzt wird.
Frage hierzu auch mal, ich meine, du hast ja dadurch, dass du stetig mit verschiedensten Kunden, gerade auch im Bereich Pharma, zu tun hast und vielleicht hast du da ein super Feeling für, was würdest du so schätzen, wie viele der Pharma-Kunden, die du hast, haben denn überhaupt ein digitales Archiv?
Auch da gibt es eine Gauss-Verteilung. Es gibt welche, die sind extrem gut aufgestellt, wo ich sage, Hut ab. Das ist sicherlich einer der Industriebenchmarks. Es gibt aber auch noch Pharmalabors, möchte jetzt hier keine Namen oder Branchen hinweisen, wo es deutlichen Nachholbedarf gibt, wo man einfach noch, sagen wir mal, nicht erkannt hat, dass diese Tätigkeiten doch mit relativ überschaubarem Aufwand standardisierbar und automatisierbar sind.
Würdest du sagen, es ist der Trend eher bei den mittleren bis kleinen, wo es schlechter ist oder durch die Reihe weg?
Auch da würde ich sagen, gibt es über die Unternehmensgrößen der Gauss-Verteilung. Es gibt kleine, die haben es sehr gut gelöst. Ich habe einige Labors in den letzten Jahren kennengelernt, die technologisch eigentlich sehr weit vorne waren. Das sind häufig die inhabergeführten Labors, wo der Patron ein wenig das Faible hat. Wirklich effiziente Prozesse abzuliefern und der geht dann eben auch die extra Meile noch. Also wirklich tolle, tolle Dinge, die hier zu beobachten sind. Es gibt aber auch Großunternehmen, die immer noch wahnsinnig viel Papier hin und her bewegen, die aber, glaube ich, weder den Nutzen noch die Risiken erkannt haben, was diese Workflows eigentlich bedeuten.
Erlebst du denn da auch Fälle im praktischen Leben, wo die fehlende Archivierungsstrategie die Firmen ausbremst, bis behindert?
Archivierung ist ja eigentlich immer Prinzip Hoffnung, man braucht die Daten nicht nochmal. Ist etwas provokant auszusagen. Und im besten Fall ist das Produkt gut, es gibt keine Reklamation oder kein Rückruf, dann ist alles gut. Man muss aber trotzdem sicherstellen, dass die Daten über einen relativ langen Zeitraum, nämlich Lifecycle, verfügbar sind und eben auch innerhalb nützlicher Frist zu erreichen sind. Wenn aber dann eine Inspektion, wenn der FDA oder der Regierungspräsident zur Inspektion kommt, bricht erfahrungsgemäß immer ein wenig die Panik aus. Und die Panik oder der Panikgrad ist eigentlich immer abhängig vom Reifegrad der Archivierungslösung. Das heißt, viel Papier, hohe Panik, wenig Papier, digitales Archiv, dann ist es überschaubar. Das kann man dann eigentlich gut miteinander in Relation setzen.
Was würdest du sagen, wenn ich das Thema digitales Archiv mir mal so anschaue, wo ist der größere Nutzen? Eher in der automatischen Datenaufnahme und dass ich sie ablege, automatisiert und so, dass ich es vielleicht gar nicht merke, ne? Einfach on the way, ich prozessiere Daten und archiviere die? Oder eher der größere Nutzen wieder später im Bereich Auditierung? Also, dass ich sie schneller finden kann, dass ich sie schneller zusammenstellen kann, einfacher habe und so weiter und so fort.
Ich würde sagen, grundsätzlich diese beiden Aspekte. Archivierung ist aber nicht einfach abheften in einer geordneten Form. Ich übertreibe das jetzt ein wenig noch mit dem klassischen Archivierungsgedanken. Es geht ja auch darum, Daten in irgendeiner Art und Weise verfügbar zu machen. Wir reden alle über KI. Und KI funktioniert nicht auf einem Stapel Papier, sondern man muss es irgendwie in einer Art und Weise strukturiert einem Modell zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich ein sinnvoll strukturiertes Archiv habe, dann kann ich weit, meiner Meinung nach, ich bin nicht der Experte, das seid ihr, glaube ich, kann ich weit über den reinen Archivierungsgedanken Daten natürlich für andere Zwecke zur Verfügung stellen. Ich habe es eben erlebt, dass in vielen Labors sehr viel Know-how in den Dokumenten steckt, sei es bei der Methodenentwicklung, sei es bei irgendwelchen Workflows, die gemacht werden. Aber sobald die Aufträge abgeschlossen sind, verschwindet auch dieses Wissen im Archiv. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht viel zu schade, um es nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu monetarisieren.
Das Thema Auditvorbereitung spielt ja auch sicherlich immer eine Rolle. Hast du da vielleicht mal Beispiele aus der Praxis, gute wie schlechte, weiß nicht, das ist ja bestimmt mal ganz spannend, was du so erlebst an Zeitverschwendung in der Vorbereitung, auch für so ein Audit, was man ja häufig hat bei Pharmaunternehmen.
Ich habe es natürlich im eigenen Job kennengelernt, als ich die FDA angekündigt hat. Das war dann direkt nach einem Umzug, 1400 Prüfmittel, die wir umgezogen haben, inklusive komplette Dokumentation plus die Papierarchive. Und klassischerweise taucht dann die FDA immer relativ zügig auf, einfach um die Arbeiten am neuen Standort für gut zu befinden. Und die Ankündigung der Inspektion ist gekommen. Dann natürlich immer das gleiche Drehbuch. Ja, um welche Produkte geht es, welche nicht nur, sagen wir mal, die einzelnen Analysen, sondern auch noch die ganzen dazugehörigen Daten, sprich das ganze Lifecycle-Management von den Prüfmitteln. Das ganze Thema, welche Mitarbeitenden haben die Prüfung durchgeführt, da geht es dann auch am Ende um die Trainingsnachweise. Es geht um das Thema Qualifizierung sämtlicher Tools, die bei den Prüfungen mit eingesetzt worden sind, also auch inklusive IT. Und ich mag mich gut an Inspektionen erinnern, die eigentlich ausschließlich in der IT stattgefunden haben, um tatsächlich dort die Workflows zu verifizieren und für gut zu befinden.
Ist ja bei dir sehr praktisch, denn du, muss man vielleicht noch vorwegnehmen, du kommst ja aus dem Labor auch wirklich ursprünglich. Du hast es ja erlebt, du hast es gelebt eine ganze Zeit lang, oder?
Richtig, ich denke, das ist eben auch dann etwas mehr als nur PowerPoint, sondern wirklich den Schmerz zu spüren, den die Kollegen im Labor haben, aber auch zu verstehen, was es für einen finanziellen Impact hat, wenn eben einfach zu viel Arbeitszeit auf Tätigkeiten verwandt wird, die eigentlich im wahren Sinne nicht wertschöpfend sind und mit auch etablierten Tools automatisierbar und digitalisierbar wären.
Also was ich jetzt mitgenommen habe und was ich wichtig finde, ist, dass man ja bei Archivierung, wie du es beschrieben hast, zwei Seiten hat, die schmerzhaft sind für die Unternehmen. Einmal das tägliche Geschäft, also im Alltag die Daten aufzunehmen von den Geräten und ins Archiv zu schieben. Mit Audit Trail, mit allem, das Compliant, das möglichst automatisch zu machen. Das kostet, glaube ich, im Alltag viel, viel Zeit, so wie ich dich verstanden habe. Da kann man wahrscheinlich sogar auch irgendwelche Zahlen hinten dran hängen. Da ist ein Mitarbeiter, je nach Größe des Labors, so und so viel seiner Zeit beschäftigt.
Genau.
Und das ist, finde ich, ein super spannender Ansatz jetzt auch für uns und in unserer Zusammenarbeit, weil wir gerade diesen Schritt erleichtern mit unserem Archivierungsansatz, mit dem Watcher, der automatisch hingeht, die Daten von den Laborgeräten, PCs sich holt und ins Archiv verschiebt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, oft so im Blick haben, wenn wir mit unseren Partnern sprechen. Und der zweite Aspekt, den ich jetzt sehr interessant fand, war, dass wenn dann so eine Prüfung kommt, du hast es ganz kurz beleuchtet, wenn dann die FDA sich ankündigt und dann Leute, ich weiß nicht, ein Vierteljahr lang beschäftigt sind, kopflos rumrennen, alles stehen und liegen lassen im Labor, andere Arbeiten verschieben oder vielleicht sogar am Wochenende arbeiten.
Ja.
So habe ich es mitgekriegt. Was ja dann nochmal ein Riesenaufwand ist und vielleicht nicht nur in Zeit zu messen ist, sondern auch noch in Arbeitsqualität, in Zufriedenheit.
Das ist korrekt. Es gibt einfach die zwei Arten der Archivverwendung. Das ist einmal ganz klassisch im Routinebetrieb Dokumente dorthin verschieben und ablegen und dann eben die Ad-hoc Aktivitäten, sprich der Kunde kommt, die Inspektoren kommen. Und wenn man eben im Labor für ein Labor arbeite, wie ich seinerzeit getan habe, dann ist das ein Audit oder Inspektion pro Woche. Mhm. Das heißt, da summiert sich dann über das Jahr ein relativ großer Aufwand. Und wenn man hier noch mit dem analogen Papierbetrieb unterwegs ist, dann kann man durchaus von einem zweistelligen Prozentanteil bei den FTEs davon ausgehen, die man auf ein rein analoges System setzen muss.
Du meinst Arbeitszeit im Labor? Eines gesamten Laboraufwandes, 20 oder einen mehrstelligen?
Hochreguliert, groß, gerade wenn es dann darum geht, ein Labor anzuschauen, was eben nicht irgendwo in einer Manufacturing-Umgebung eingebunden ist, sondern vielleicht 200 verschiedene Kunden hat. 200 Kunden, 5 bis 10 Produkte, alle mit unterschiedlichen Spezifikationen, mit unterschiedlichen Geräten, die ganz spezifisch für die einzelnen Projekte eingesetzt werden, dann wird die Komplexität enorm hoch. Und wenn ich kein digitales Helferlein zur Verfügung habe, was mir den Algorithmus liefert, mit dem ich selektieren kann über diesen Gesamtdatenbestand, dann sind es die grauen Zellen, die sich hier auf Suchen und Finden machen. Und das ist das Teure.
Und das ist ein ganz interessanter Punkt, Suchen und Finden. Da können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn das ist ja in Laboren generell ein Riesending. Archiv oder irgendwelche anderen Sachen, Suchzeiten, Suchen nach Informationen, denn wir arbeiten ja im Labor in einem durchaus sehr komplexen Umfeld mit komplexen Systemen, komplexen Informationen, Reporting, SOPs, Prozesse, wie auch immer. Suchzeiten sind doch bestimmt ein Riesenproblem, oder nicht? Suchen nach Infos, warten auf Hilfe oder wie auch immer.
Genau, zum einen sind die Suchzeiten natürlich verschwendete Arbeitszeit, weil keine Wertschöpfung generiert wird. Und zum anderen ist das Wechseln von den Tasks. Also ich habe Labors gehabt in Projekten, da hat jeder Mitarbeitende im Mittel 7 verschiedene Aufgaben gemacht pro Stunde. Und das wirklich gemittelt über den kompletten Arbeitstag, 5 Tage pro Woche. Da darf man sich nicht wundern, wenn Mitarbeiterzufriedenheit und die Leistung und Fehlerrate entsprechend korrelieren.
Ganz genau, denn ich kann mir vorstellen, also ich habe selbst mal im Labor gearbeitet, man muss sich einfach auch konzentrieren auf den Ablauf, den man hat, die Prüfung, die man vor sich hat. Und wenn man immer wieder rausgerissen wird aus dem operativen Geschäft, aus der eigentlichen Aufgabe, die man hat, das ist total, das stresst und das sorgt eben dann für Fehler. Und die wollen wir ja gerade im Pharmabereich vermeiden, denn jede Abweichung hat ja dann immer riesige Konsequenzen mit Begründung und ausgestrichen, kommentiert und Vier-Augen-Prinzip und wie auch immer. Was mich da interessieren würde, wäre nochmal vielleicht so ein bisschen der Bereich Metadaten. Die sind ja sehr wichtig, um Sachen wieder aufzufinden. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was einordnen zum Thema Metadaten und Auffindbarkeit?
Ja, Auffindbarkeit ist ja ein relativ schwieriges Thema mittlerweile. Es gibt ja so mittlerweile sehr schöne Tools wie MS Teams und MS SharePoint. Die Kreativität von den Anwendern wird gefühlt immer größer. Das heißt, jeder, der meint, er kann jetzt einen neuen Teams-Kanal aufmachen für eine bestimmte Information, wird das natürlich nutzen. Gefühlt mit einer kombinatorischen Explosion an Datensilos, die ich in der Unternehmung habe. Pharma ist jetzt nicht ganz so kreativ, weil reguliert. Das heißt, hier gibt es natürlich noch eine gewisse Sorgfalt, diesen, sag ich mal, ausbordenden Datensilos etwas vorzubeugen. Aber wer schon mal in einem Labor gearbeitet hat, weiß, die Möglichkeiten existieren dann in Excel, in Access-Datenbanken, in unterschiedlichen Helferlein, auf Papier und Post-its, einfach um die Menge an Daten irgendwie greifbar und verarbeitbar zu machen. Und das ist sicher eins der großen Probleme, die Komplexität, die ich im Labor habe, erstmal sichtbar zu machen, dann überall an den Stellen, wo diese Komplexität Zeit und Geld kostet, zu schauen, was ist der Impact und dann wirklich zu priorisieren, weil das ist so allgegenwärtig geworden, es merkt keiner mehr, dass von der Arbeitszeit wirklich in kleinen Stücken, aber permanent Abzüge gemacht werden.
Durch diese regelmäßigen Verschwendungsfaktoren, die man denn da eben hat in dem Bereich.
Genau. Und Metadaten, um auf die Frage zurückzukommen, das ist natürlich wichtig, wenn man sich vorab überlegt oder mit Profis zusammenarbeitet, deren Hauptgeschäft Archivierung ist, sich hier einfach mit etablierten Workflows auseinanderzusetzen, zu sagen, hey, passt für meine Art der Daten und dann wirklich mit einem Pilot zu versuchen, ob man da eine Lösung hinbekommt. Und ich würde jetzt die Hypothese aufstellen, da kriegt man relativ schnell einen großen Hebel hin, um zu einer Verbesserung, gerade zur Reduktion von Suchen und Finden zu kommen. Weil das ist immer noch eine der tragischen Geldvernichtungsmaschinen in den Labors. Aber nicht nur da, ist auch im Privaten, wenn ich was suche. Ist dasselbe.
Stimmt, da könnte man auch mal privat anwenden.
Mal die Wertschöpfung überprüfen, privat. Aber Philipp und ich, wir waren vor kurzem auf dem Pharmakongress in Düsseldorf. Und ganz spannenderweise hatten wir da auch ganz viele tolle Gespräche und natürlich immer mal auch im Bereich Archiv nachgehakt. Und wir hatten mit wirklich führenden Laborleitern, mit Geschäftsführern gesprochen, ganz locker. Und die sagten, ja, wir wissen das eigentlich, dass wir das bräuchten. Aber irgendwie sind 1000 andere Sachen wichtiger. Ja, gerade also ich habe das Gefühl, es gibt so viele Baustellen, dass unterschätzt wird, wir hatten mit jemandem gesprochen, der sagte, ich muss jetzt mein Archiv erweitern. Es reicht nicht mehr. Wir haben gerade erst einen Raum dazu, ne, Philipp? Wir haben gerade erst einen Raum
das
dazu
war ein
jetzt
physisches geholt. Archiv.
Ein physisches, genau. Also cool. Noch sogar physisch erweitert das Ganze, weil es gar nicht mehr ausreichte. Das alte platzt aus allen Nähten. Ich dachte mir so, okay, bevor wir diesen Schritt gehen, ist es dann nicht wirklich vielleicht mal sinnvoll, echt mich hinzusetzen, die Zeit mir zu nehmen, weil ich glaube, darum geht's. Die meisten sagen, oh, ich habe keine Zeit, jetzt mir die Prozesse anzuschauen. Wie ist da der Ablauf? Wie ist da deine Erfahrung? Man muss sich einfach mal auf den Hintern setzen und sagen, so, jetzt gucken wir uns das an, jetzt nehmen wir uns mal 2 Tage und durchforsten unsere Problemstrukturen, oder? Wie machst du das?
Genau, das ist eine interessante Frage. Wie sieht das konkret aus, so ein Optimierungsprojekt?
Konkret, wie sieht sowas aus? Wir starten klassischerweise mit einem Baseline-Assessment. Das heißt, wir machen erstmal Datenanalyse, schauen, wie viel geht da durch, wie viel mitarbeiten, wie sieht's Organigramm aus, wie viel Muster pro Tag, wie viel Prüfmittel und so weiter. Dann natürlich ganz wichtig vor Ort gehen, sich das anschauen, weil Papier ist sehr geduldig, wissen wir alle aus dem Archiv, es hält lange. Aber wirklich anschauen, wie läuft es und dann mit den Menschen reden. Mit den Menschen reden, die das täglich machen. Weil das ist für mich nach vielen Projekten eigentlich die tragische Erkenntnis, es gibt gute Ideen, aber die schaffen es eigentlich recht selten, bis an die Oberfläche zu kommen. Die brauchen diese Aktivierungsenergie und häufig ist es einfach der Business Case für das Management zu sagen, hey Leute, wenn wir jetzt das machen, dann haben wir wirklich wieder Luft, uns um das nächste Thema zu kümmern. Es ist ja nicht so, es gibt nur ein Problem, es gibt eigentlich eine Problemlandschaft. Und Baseline Assessment heißt es, diese Problemlandschaft zu durchmustern, nämlich systematisch zu schauen, an welchen Stellen habe ich die Probleme, an wo habe ich Medienbrüche, wie viele Datensilos habe ich, wie viele Auftraggeber habe ich, welche Outputs generiere ich und was wird damit gemacht. Ich hatte schon Projekte, da wurde einfach was produziert, es wurde ausgedruckt, es wurde in den Ordner versorgt, ins Regal gestellt. Und dann habe ich beim Baseline Assessment gefragt, ja, und was passiert dann da? Guckt mich an, sagt, wir wissen es nicht. Dann sagte ich, dann hören wir morgen damit auf. Ist großartig. Ich habe dann irgendwann rausgekriegt, da kommt einmal im Jahr, kommen 2 Leute mit einem Wägelchen, nehmen die Ordner und es geht in die Verbrennung.
Okay. Das ist ja echt mal eine
Story. Das heißt wirklich, wirklich mal reinzugehen, kritisch zu fragen, was treibt der den ganzen Tag? Zu hören, wo habe ich hier einfach lose Enden? Wo habe ich einen Input? Weil jeder Input, den ich brauche, sollte zu einem Output liefern und dann auch zu verstehen, welchen Wert generiert er mir am Ende. Welche Entscheidung wird auf der Basis von dem Output getroffen? Mhm. Und wenn es keine Entscheidung gibt, dann hören wir mal damit auf. Das ist meine Arbeitshypothese. Einfach mal diese Quelle von Komplexität rausnehmen. Mhm. Natürlich nicht einfach stumpf, sondern wirklich kurzes Risikoabschätzung machen. Was kann denn passieren? Dann vielleicht nochmal mit den Stakeholdern oder mit den Empfängern der Informationen reden und dann wirklich das Experiment machen.
Da ist immer auch der interessante Punkt, wie viel Zeit kostet mich das dann so ungefähr? Wie viel muss ich mich aus dem operativen Geschäft rausnehmen, um das anzugehen, das Problem erstmal, bis ich es erkannt habe? Wo muss ich
das
und wie mache ich es?
Das Baseline Assessment, ne?
Das Baseline Assessment,
genau. Baseline Assessment, das ist 2 Tage, wirklich mal auf Herz und Nieren. Ich bin dann meistens ziemlich geplättet, wenn ich vom Hof gehe. Aber wir haben nachher eine gute Bewertung. Wo stehen wir heute? Wo kommen wir ungefähr hin? Und was sind die großen Schrauben, an denen gedreht werden kann, um einfach besser zu werden? Weil es stellt sich sehr häufig raus, dass dann, was weiß ich, 5, 6, 7 verschiedene Systeme Input für das Labor liefern. Das heißt, da müssen Informationen aus einem Outlook, von einer Telefonnotiz, aus einem LIMS, dann auch aus einem ERP-System übersetzt werden, damit die Leute im Labor wissen, was sie tun müssen. Und genauso habe ich unter Umständen verschiedene Datenformate, die von den Geräten generiert werden, die nachher wieder, sag mal, transformiert werden müssen, damit sie entweder in den Bericht reinkommen oder in eine Dokumentation, die dann wieder archiviert wird. Und wenn man dann über diese einzelnen Abteilungssilos oder Organisationssilos reinschaut, dann kann man sehr schnell feststellen, dass es vielleicht lokal optimiert ist. Da gibt es tolle Lösungen mit einem Excel-Sheet, mit Makros. Aber für die Gesamtlösung, der gesamte Wertschöpfungskette, ist das suboptimal, weil es immer noch 3 Medienbrüche gibt. Es braucht dann noch irgendjemand, der immer da sein muss, damit am Ende tatsächlich der Bericht rausgeht. Und es hat zum Teil auch erhebliche Risiken, wenn es dann um das Thema Compliance geht.
Nochmal auf das Thema, wie viele Personen sind da meistens involviert? Ich denke, fast immer die Geschäftsführung, oder? Das ist schon.
Nein,
oder?
Die machen es ja in der Regel nicht. Ich rede mit dem Geschäftsführer,
ja,
okay. Weil ich von ihm wissen muss, okay, wo soll denn die Reise hingehen? Mhm. Was ist der Fokus? Ihr wisst, ich meine, wenn der Anruf kommt, dass das Labor funktioniert nicht mehr richtig oder wir kommen immer zu spät, wir haben zu viele Kappas, dann weiß ich ungefähr, wo ich hinschauen muss. Das heißt, brauche erstmal mit dem Management ein Briefing, wo tut's denn gefühlt am meisten weh? Das, was gefühlt am meisten weh tut, muss dann doch nicht unbedingt die Ursache sein des Schmerzes, sondern das kann ja durchaus sein, dass es irgendwo anders liegt, die wahre Ursache. Ich gehe da mit Arbeitshypothesen rein und werde dann Arbeitshypothesen auf das, was ich gesehen habe, was ich an Daten habe, dann verifizieren und dann mir überlegen, mit welchen Maßnahmen können wir verbessern. Und das kann eben heißen, wir können Durchlaufzeiten um ca. 30% verbessern. Wir können hier mit der Prozessverbesserung zum Beispiel das Thema Berichterstattung mit 40% weniger Personal als Einsatz machen. Oder wir können dann einfach dafür sorgen, dass die Termine besser eingehalten werden. Also das Thema Due Date und On Time in Full als KPI verbessert werden. Weil das sind die Dinge, die der Kunde spürt und wo am ersten dann der Handlungsbedarf entsteht. Und
mit wem sprichst du da typischerweise? Laborleitung, Anwender?
Laborleitung.
Ja, okay.
Laborleitung. Und ich gehe dann ins Labor, frage dann die Leute, wie sie ihren Tagesablauf machen. Mhm. Das heißt, es gibt einmal den Ablauf, typischerweise die Wertschöpfungskette in den Labor, sprich, wo kommen die Muster herein? Wie werden sie vorbereitet? Wie wird die Messung durchgeführt? Wie werden die Ergebnisse prozessiert, dokumentiert und archiviert? Das schaue ich mir an. Und dann eben auch noch die Interviews mit den Leuten, die das machen. Weil häufig, wenn die in der Gruppe sitzen, dann trauen sie sich nicht. Und ich pflege dann eigentlich immer noch mit einem kurzen 30 bis 45 Minuten Interview einfach mal auf den Zahn zu fühlen. Weil da gibt's dann ganz, ganz interessante Themen, die dann unter der Oberfläche schwelen, die man eigentlich verwenden kann. Das ist eben, sag mal, das Tragische an vielen Stellen. Ideen sind ja da, aber sie erreichen wirklich nicht die Oberfläche. Und häufig, und das ist dann immer gut, wenn wir so ein Projekt abgeschlossen haben, ist, wenn ich dann so ältere Mitarbeiter habe, die schon, was weiß ich, 20 Jahre im Unternehmen sind, die sagen, boah, cool, endlich macht mal jemand was. Und ich finde es jetzt eigentlich schön, dass ich noch ein paar neue Aufgaben im Unternehmen machen kann. Dann war das für mich gut. Wenn wir was bewegt haben, das Know-how von den erfahrenen Leuten mitgenommen haben, verschmolzen haben mit den Ideen von den Jüngeren, die vielleicht noch nicht seit 10 Jahren im gleichen Alltag unterwegs sind und dann tatsächlich für die gesamte Organisation zu einer Verbesserung kommen.
Mhm. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Du hast es ja jetzt beschrieben, wie das Gesamtprojekt aussieht mit Ergebnis. Aber was mich persönlich da auch begeistert, ist, dass man nach 2 Tagen schon mal einen Überblick hat über die Ist-Situation mit guten Entscheidungskriterien, vermute ich auch mal. Man kriegt genau aufgezeigt, in welchen Prozessen wie viel Prozent der Arbeitszeit, der Effizienz verschwendet werden, um dann wirklich faktenbasiert zu entscheiden und zu sagen, jetzt investiere ich mal Projektaufwand hier in diesen Aspekt und kann den Schritt gehen. Und
genau.
Das nächste vielleicht im nächsten Jahr sogar angehen, das weiß ich nicht. Aber das ist dann wirklich rational und nicht so aus dem Bauch heraus entschieden.
Ja, das ist mir einfach wichtig, eben nicht irgendwie gefühlsbasierte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich habe gehört das oder ich nehme an das oder keine Ahnung, sondern wirklich datenbasiert.
Ja.
Also ich werde nicht anfangen, an Prozessen zu optimieren, die vielleicht 5-mal im Jahr gemacht werden, sondern ich unterscheide sehr genau, was sind die Top 20, die Top 30 Workflows, wie viel Zeit wird absorbiert, welche Hindernisse habe ich hier, dass er noch effizienter, noch besser laufen kann, kann dann es noch mappen mit Benchmark-Zahlen, die ich hier in der Datenbank habe und dann eine Abschätzung machen relativ schnell. Wo könnte man denn innerhalb von 12 Monaten hinkommen, damit es effizienter ist? Mhm. Das können mal 10% sein, das können aber auch mal 20 sein. Oder ich habe jetzt im Sommer ein Projekt abgeschlossen, da haben wir sogar 40% rausholen können. 40% weniger Ressourcen. Mhm. Und da haben wir noch nicht mal digitalisiert, wir haben nur standardisiert. Einfach raus aus den Silos, den Leuten erzählt, was ist die Aufgabe, und zwar nicht nur im Silo, sondern über die Gesamtwertschöpfungskette. Und das hilft dann auch den Leuten wieder den Sinn zu erkennen.
Das ist ja ganz spannend, dass du mal Zahlen auch nennst und so. Also 40% ist ja, das schlägt ja ein wie ein Blitz eigentlich, wenn man plötzlich so viel mehr Produktivität rausholt, plötzlich mehr Zeit für operatives Geschäft hat, also für Wertschöpfung. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Beispiele aus der Praxis nennen, wo Digitalisierung genau an dieser Stelle auch Nutzen gebracht hat. Also so das Thema Datentransfer, Automation, weniger Turnschuh-IT. Wo hast du da so Erfahrungen, mal Case Study oder so, was du uns mal mitteilen kannst?
Gibt es eine Menge Beispiele, eigentlich für jeden Schritt in dieser Wertschöpfungskette im Labor. Also ein krasses Beispiel ist, gibt da, ich sage manchmal so etwas philosophische Ansätze zu sagen, nein, wenn die Probe oder ins Labor kommt, muss eigentlich klar sein, was damit passiert. Weil jede Nachfrage, die das Labor stellen muss, stört die Arbeitsabläufe. In einem hochgetakteten Labor kann ich nicht einfach zum Hörer greifen, den Autosampler anhalten und warten, bis mir der Kunde gesagt hat, ach nee, jetzt machen wir noch X oder Y. Und da hat sich eben das Thema vollständige und korrekte Daten in der Musterannahme als ein zentrales Beispiel durchgesetzt, um zu verhindern, dass in der Analytik, da wo die, sagen wir mal, wichtigen Aktivitäten für die Wertschöpfung gemacht werden, dass es da zu Störungen kommt. Weil in der Regel sitzt da auch das, sagen wir mal, teuerste Personal. Personal, was ich heute schwierig bekomme, gerne dann, wenn der andere mal ein bisschen mehr bietet, dann wieder weg ist. Und da muss ich einfach schauen, dass es hier möglichst wenig Störungen hat. Wir haben eben schon drüber diskutiert, jede Ablenkung führt zu einem Verlust an Produktivität. Jede Störung in einem Produktionsprozess, ich sage nur Automobilindustrie, führt dazu, dass die Effizienz dramatisch absinkt. Und eins von den Beispielen, ich hatte mal ein Projekt mit einem Labor, wo der Laborleiter, einer der teuersten in seinem Team, dann persönlich jede Probe, jeden Auftrag angeschaut hat und das selber noch im LIMS eingegeben hat. Wir haben es dann mal aufgenommen, 4 Minuten sind dabei rausgekommen, je Probe für einen Aufwand, der eigentlich vollständig digitalisierbar und automatisierbar ist.
Ich hatte mal dazu gerade so, was auch Optimierung angeht, da hatte ich mal ein Gespräch mit einer Laborleiterin vor einiger Zeit. Da ging es gar nicht so sehr um das Thema Archiv, da ging es um ein anderes digitales Tool. Die sagte für sie, das Tool war toll, aber sie hätte Probleme, dass ihre Mitarbeiter die Angst hätten, dass sowas würde sie ersetzen. Also dass der Ansatz zu sagen, jetzt optimieren wir, jetzt automatisieren wir, dann können wir Stellen wegstreichen. Hast du solche Erfahrungen auch schon mal gesammelt? Ich finde das ja eine wilde These eigentlich, weil ich denke, ich aus meiner Sicht finde es immer toll, so zu entlastet zu werden. Aber wie ist das so? Wird das so gelebt bei deinen Projekten? Gibt es da auch solche Probleme? Gerade Change Management und sowas spielt ja alles eine große, große Rolle in solchen Sachen.
Ja, eigentlich ein großes Problem. Und das war ja eben auch das eins von diesen schönen Outcomes oder Ergebnissen, was ich eben geschildert habe, dass eine Mitarbeiterin, die wirklich Angst um ihren Job hatte, dann, als wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eigentlich in der gesamten Wertschöpfungskette eigentlich neue Jobprofile mit neuen Aufgaben, wo man tatsächlich auch den Wert und den Sinn der Arbeit versteht, wo sie mir am Ende vom Projekt sagte, oh, das ist jetzt aber richtig schön. Ich hatte erst Angst gehabt und jetzt freue ich mich darauf, dass ich jetzt bis zu meiner Rente da noch was Neues machen kann. Also geht nicht immer, man muss es wirklich gut vorbereiten, weil Change im Labor, das Digitale wird immer ein bisschen als Gefahr gesehen und abgelehnt. Also Change Management ist eins von den zentralen Elementen, damit Digitalisierung funktioniert. Ich sag's mal so brutal, weil LIMS allein oder künstliche Intelligenz allein wird ein Labor nicht retten.
Ich muss die Leute mitnehmen. Das ist zentral bei digitalen Geschichten, denke ich. Und man muss ja auch sensibilisieren, dass ich bloß, weil ich Effizienz steigere, dass ich nicht gleich Stellen streiche. Ganz im Gegenteil, ich gebe vielleicht auch Raum, sich weiterzuentwickeln, was ja durchaus schön sein kann, wenn man nicht das Leben lang nur Berichte abstempelt, sondern dann lernt, wie ich die noch ganz andere Seite verwerten kann, ganz neue Aufgabengebiete hinzugewinne, oder?
Ja, aber vielleicht kann die Person sehr gut mit Kunden umgehen. Das wird ja auch häufig unterschätzt. Mhm. Da gibt's ja, sage ich mal, auch relativ unterschiedliche Schattierungen. Menschen, die eigentlich gerne den Tisch voller Muster haben und keinerlei Kundenkontakt haben wollen. Oder dann Leute, die gerne einfach mal zum Telefon greifen und ein bisschen das Kundenbetreuung. Ich sage mal, ist eigentlich gut, wenn man die dann eben nicht im Labor hat und dass die dann telefonieren, sondern tatsächlich an der richtigen Stelle in der Organisation sitzen, nämlich bei der Kundenbetreuung. Und wenn man dann noch Ahnung hat vom Labor, dann ist es, glaube ich, wirklich ein Argument, was sich dann bei der Kundenbindung einzahlt.
Das zum Teil, und zum anderen ist es ja wahrscheinlich so, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele arbeiten ja auch ständig im Über, also es ist wie, ich sehe gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels, ich bin stetig überfordert, ich habe stetig mehr Arbeit zu leisten eigentlich. Ich hatte Unternehmen, gerade auch im Pharmabereich, wo wirklich die Leute dann manchmal am Wochenende noch kommen mussten, damit es überhaupt abgearbeitet werden kann. Das heißt, wenn ich einfach es schaffe, meine Arbeit so weit zu strukturieren und digitalisieren, dass ich wieder normal mit meinen 8 Stunden noch hinkomme und am Ende sage, ich habe was geschafft und ich freue mich auf die nächste Woche, da wartet ein Berg, den ich abarbeiten kann und nicht so eine endlose, lichtfreier Tunnel, den ich einfach weitergehe. Das ist auch eigentlich ganz schön.
Ja, es ist schön. Ich hatte auch schon Kunden, die waren, sage ich mal, wirklich ganz weit links im Gauss. Die hatten ihre Prozesse so schlecht im Griff, die Komplexität so hoch, dass sie rein rechnerisch alle 18 Monate neues Personal hatten im Labor. Und das kann man sich dann überlegen, was kostet mich die Einarbeitung, was kostet mich die Rekrutierung, was kostet mich der Wissensverlust, weil ganz ehrlich, da muss ich einen Fixbetrag einrechnen, einfach nur um die Lieferfähigkeit von so einer Organisation sicherzustellen. Und das ist heute bei Randbedingungen wie weiter steigende Komplexität, die Schwierigkeit, Personal zu bekommen und dann zu halten, glaube ich, gut angelegtes Geld, wenn man sich bewusst ist, wo die eigenen Prozesse ein Defizit haben. Und Führungskraft heißt eben nicht, man ist jetzt der Experte in der Chromatographie von XY, sondern Führungskraft heißt eben, dass man mit Menschen umgehen kann. Und das ist eben auch ein Punkt, der häufig vergessen wird, dass Menschen vielleicht nicht unbedingt an der Stelle ihre tatsächlichen Stärken ausspielen können.
Wenn du in Labore reingehst, was würdest du sagen, ist so das Grundrauschen, was du mindestens eigentlich immer schaffst aufzuräumen? Wie viel Prozent schaffst du eigentlich mindestens? Kannst du was sagen, was immer geht?
Ja, also mein Benchmark aus den letzten Projekten ist eigentlich um die 15-20%. Mhm. Innerhalb von 12 Monaten. Das ist so mein Benchmark und das ist auch mein persönlicher Antrieb, weil wenn ich dann im Baseline Assessment sehe, okay, die sind eigentlich schon ganz smooth unterwegs und das ist nur noch marginal, dann sage ich, ja, da könnt ihr noch ein bisschen was machen, aber da werde ich Ihnen jetzt nicht einfach nur, damit ich Spaß habe, Stunden verkaufen, sondern sage, ihr seid cool unterwegs, ihr seid sicher in den oberen Drittel, aber es gibt andere, denen kann ich mehr helfen.
Klar.
Weil ich brauche ein bisschen die Challenge.
Da habe ich doch noch eine direkte Anschlussfrage. Wie, ja, wenn das jetzt jemand hört, oh, 10-20% will ich einsparen, wie konkret müsste man da vorgehen?
Konkret vorgehen, entweder auf der Homepage einen Termin machen, wir reden eine halbe Stunde, kostet nichts. Wir gucken das oder ich höre mir das Problem dann etwas genauer an. Mhm. Dann stelle ich meinen Ablauf vor, das heißt dieses, sag mal, Daten- und Teambasierte Modell, um zu einer Verbesserung zu kommen. Und dann kann das relativ zügig starten mit dem Baseline Assessment. Baseline Assessment ist für eine in sich abgeschlossenes Paket. Mhm. Das heißt, danach liegt ein Plan auf dem Tisch, an welchen Stellen Verbesserungsbedarf besteht, wie groß der ist, Einordnung, wenn möglich, zu einer Benchmark und wie lange es braucht, um zu einer Verbesserung zu kommen. Das ist eine Handlungsempfehlung aus meiner Sicht und dann kann eigentlich der Auftraggeber oder derjenige, der angefragt hat, selber entscheiden, okay, passt, mache ich weiter oder gehen wir jetzt wirklich, das hört sich jetzt gut an und wir schauen uns jetzt mal im Detail an, wo wir einfach die Leistung liegen lassen. Mhm. Und dann geht das eben modular, wir haben immer wieder Punkte, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Review mit dem Management oder mit dem Sponsor, wir schauen die Ergebnisse an, passt das? Und sprechen dann ab, wie geht's weiter. Also nicht, wir planen jetzt ein Projekt für 3 Jahre, sondern das geht Schritt für Schritt, eben auch mit Feedbackschleifen bei den Stakeholdern, bei den Leuten, die die Prozesse machen. Und das macht es eben für mich interessant. Das ist eben nicht Blackbox. Das ist wirklich mit den Leuten zusammen bessere Prozesse machen und umsetzen. Und für mich wichtig ist nachher, wenn Sie sich auf den Weg gemacht haben, eben nicht nur bei der PowerPoint aufzuhören, sondern tatsächlich noch so viel Aktivierungsenergie reinzugeben, dass Sie es tatsächlich realisieren können. Sei es, dass wir Mitarbeiter schulen, dass sie einfach auf das nächste Level kommen, sei es, dass wir Schulungen durchführen oder dass wir eben da bestimmte Sachen wie Shopfloor-Management einführen, um die Transparenz zu haben, wie gehen die Projekte voran, wie läuft das KVP in den Labors und so weiter.
Schön, das sind also ganz, ganz konkrete Schritte, die ganz genau. In kleinen Schritten vorgenommen werden können.
Verdaubar. Man kann nicht immer, im letzten Projekt hatten wir, ich glaube, wir haben aufgehört bei 51 Arbeitspaketen, die anstanden in einer sehr, sehr dispersen Prozesslandschaft. Und da muss man natürlich anfangen, Vorschlag zu machen fürs Management, weil die sind dann auch überfordert, wenn sie 50 Maßnahmen hören, zu sagen, okay, das und das kann man gut gruppieren. Da braucht es noch ein bisschen Vorbereitung, weil da müssen wir noch ein Training machen. Aber wir fangen an und ziehen das eben dann wirklich mit einem straffen Zeitplan in, was weiß ich, 9 Monaten durch.
Ja, das war sehr interessant, aufschlussreich. Stefan, was wäre denn aus deiner Sicht nochmal ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Takeaways für Labordatenmenschen?
Also für Labordatenmenschen. Erste Aussage ist, Digitalisierung nicht um jeden Preis. Technologieeinsatz da, wo es sinnvoll ist und Nutzen generiert. Und wichtiger Punkt, die Leute mitnehmen. Das ist das wertvollste Kapital in den Unternehmen neben dem Know-how. Und wir merken das alle, wenn dann irgendjemand mal das Unternehmen verlässt, dann, also ich habe eigentlich nur Labors gesehen, wo die Panik ausbricht, weil irgendwas dann nicht mehr zu funktionieren droht. Und dann kommen die Workarounds und dann das Prinzip der wandernden Löcher. Und das ist eins der wichtigen Themen.
Okay, danke.
Ich muss sagen, für mich ist auch einfach hängen geblieben, dass die Digitalisierung in Laboren noch lange nicht da ist, wo sie sein sollte. Das sowohl jetzt in unserem Gespräch hier heute, als auch von den Gesprächen, die man so mit allen möglichen Menschen aus dem Labor hat, und dass da das Thema Dokumentation und Archivierung einfach noch ganz viel Optimierungsbedarf bedarf. So, um das mal abzuschließen. Was mir noch so ein bisschen, ich würde noch gerne mal ein kleines Quickfire mit dir machen, Stefan und der Philipp und ich, wir hatten das überlegt. Kleine Schnellfragerunde so zum Ende. Philipp, fang du doch mal an.
Analytik oder Organisation?
Organisation.
Dein größter Aha-Moment in einem Projekt?
Größter Aha-Moment in einem Projekt ist, wenn ein Unternehmen viel Geld ausgegeben hat für ein Tool, was sie eigentlich gar nicht brauchen.
3 Worte, die ein erfolgreiches Labor beschreiben.
Pünktlich, effizient und wertschöpfend.
Und was ist deiner Meinung nach die Zukunft des Labors in einem Satz?
Ich würde sagen, die Zukunft des Labors liegt in der Vereinfachung.
Sehr schön. Damit haben wir unser Quickfire abgeschlossen, Stefan. Du hast sehr gut gemacht, wunderbar. Und wenn jetzt jemand zuhört aus einem Labor und sagt, denkt sich jetzt so, wir haben genau diese Probleme, was wäre ein guter erster Schritt?
Guter erster Schritt ist, ich hatte es schon erwähnt, einfach einen Termin zu vereinbaren. Also Homepage krügel-partner.com oder LinkedIn, Stefan Krügel, Termin vereinbaren, dann eine halbe Stunde sprechen, ob ich helfen kann. Das sage ich dann auch klar, ob das auf meinem Home-Turf ist oder nicht. Und dann reden wir, wie wir innerhalb von kurzer Zeit einen Plan bekommen, das alles wieder flott zu bekommen.
Vielen Dank. Ich fand das sehr spannend. Ich habe vor allem gelernt, diese 2 Seiten des Archivs, die im Alltag gebrauchte Arbeitszeit plus die Audit-Arbeitszeit, das ist bei mir wirklich hängen geblieben als Learning für mich und für meine Gespräche. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden noch auf gemeinsame Projekte in der Zukunft hinarbeiten und freue mich darauf.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Stefan, für deine Zeit, für diese super spannenden Einblicke. Da sind sicherlich ganz viele Takeaways für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit dabei. Und nochmal ein Message an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn sie auch gerade in Digitalisierungsprojekten stecken, das Thema Archiv, Archivoptimierung, Datenoptimierung, Prozessoptimierung eine Rolle spielt, sprechen Sie gern uns an, entweder den Herrn Krügel zum Thema Prozessoptimierung oder das Thema Archivierungsstrategien und Digitalisierung des Archivs. Da können Sie sich gerne an die info@biomedion.com wenden. Und damit haben wir das Ende unserer finalen Episode unserer ersten Staffel Datendoku Digital erreicht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffen wir, Sie in Staffel 2 begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Danke euch.
Tschüss zusammen.
Das war Daten, Doku, Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Bleib digital, bleib dokumentiert und bis zur nächsten Folge von Daten, Doku, Digital.